nur Golf auf meinsportradio.de.
Es liegt wieder mal eine tolle Golfwoche hinter uns und die fassen wir natürlich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de zusammen. Herzlich willkommen, sagt Malte Asmus, unsere Expertin Desiree Wolf ist auch noch gleich bei mir und wir berichten über die Irish Open im Ballyliffin Golf Club, über dieses spannende Ende zwischen Russell Knox und Ryan Fox im Playoff, was am Ende entschieden wurde durch das bessere Putting. Wir sprechen über die PGA Tour, wo Kevin Na endlich wieder ganz vorne gelandet ist, ein Versprechen eingelöst hat, kurz vor Toresschluss und wo Alex Shaker die beste Runde oder das beste Turnier seines Golfjahres gespielt hat. Wir schauen auf die LPGA Tour, wo es einen neuen Rekord gegeben hat. Also es gab jede Menge, über das wir berichten müssen und auch die guten Platzierungen der Deutschen auf der Challenge Tour, die bleiben nicht unerwähnt. Hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Gleich geht's los mit Desiree Wolf und Malte Asmus.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
7 Jahre des Wartens mit mitunter sehr knappen Niederlagen sind vorbei. Kevin Na hat beim The Greenbrier endlich wieder einen Sieg einfahren können. Es war der zweite PGA Tour Titel des Amerikaners. Na holte ihn auch noch von hinten kommt und er fiel am Ende deutlich aus. Mit minus 19 siegte Na 5 Schläge vor Kelly Kraft und 6 Schläge vor dem geteilten dritten Brent Snedeker und er teilt sich den Platz mit Jason Cochrane. Alex Shaker wurde geteilter 13. Stefan Jäger geteilter 47. und Phil Mickelson, der brach mal wieder die Regeln. Wir haben einiges zu besprechen in Sachen PGA Tour mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, die Erleichterung über den Sieg war Kevin Na dann am Ende auch tatsächlich anzumerken und anzuhören. Seinem ersten Turniersieg, den hatte er ja 2011 bei der Shriners Hospital for Children Open feiern können. Der Anlauf dafür war schon sehr lang gewesen und damals hatte Na nach diesem Sieg ein Versprechen gegeben.
You know, I've been close so many times, failed so many times, and when I won, it took me 8 years to win. And I said it to everyone, it's not going to take 8 years to win the second one. It took 7.
Ja, es hat gereicht. Also 7 Jahre hat er nur gebraucht, um diesen Erfolg, dann den zweiten einzufahren. Das Versprechen hat er eingelöst, diese.
Ja, das war jetzt aber langsam knapp, ey. Also ist er gerade nochmal um die Kurve gebogen. Ja, es ist halt bei ihm tatsächlich so, dass du das Gefühl hattest, oder generell habe ich es eigentlich immer noch, dass er halt oft nicht so der Closer ist jetzt. Das ist immer so ein vernichtendes Urteil und es tut mir leid, dass ich das ausspreche. Aber er hat ja eine unfassbare Anzahl an zweiten Plätzen und Top 10, Top 5, was weiß ich, was für Finishes. Das ist ja nicht so, dass der nicht wirklich immer weit vorne zu finden wäre. Aber das mit dem Sieg hat jetzt eben schon, also hat erst lang nicht geklappt und jetzt auch wieder lang nicht geklappt. Insofern ist jetzt natürlich spannend, ob er für den nächsten Sieg wieder, diesmal vielleicht 6 Jahre braucht, so rein jetzt der mathematischen Reihe nach, oder ob da jetzt schneller wieder was geht, das wird jetzt spannend bleiben.
Seit 2004 ist er auf der Tour, ist ja mittlerweile 34 Jahre alt. Beim nächsten Sieg wäre er dann, wenn deine Rechnung aufgeht, 40, also kann ja durchaus passieren. In diesem Jahr hatte er aber ja schon 3 Top-5s gehabt, also inklusive dieses Turniers, war dann also irgendwann auch mal fertig, dass es funktionieren kann für ihn und er hat es tatsächlich geschafft. Und er hat ja am Ende auch einen riesen Vorsprung gehabt. Ich habe es ja eben gesagt, 5 Schläge, nachdem er einen Schlag zurücklag vor der dritten Runde.
Ja, also das ist eine Sonntagsrunde nach dem Geschmack eines Golfspielers natürlich. Hat wirklich super gut geklappt und er war da einfach in the zone und hat das ausgenutzt und hat, ich meine, die 64 am Sonntag musste erst mal spielen. Ich meine, er hatte schon am Freitag eine 63, die natürlich sehr beeindruckend war. Hat übrigens genau das spiegelbildliche Ergebnis zu Joachim Niemann, auf den wir auch noch zu sprechen kommen werden. Kevin Na hat 69-63 gespielt, Donnerstag, Freitag, und Niemann hat 63-69 gespielt. Also da haben sie sich beide jeweils an einem Tag eine richtig niedrige Runde gegönnt. Aber dann eben das Wochenende mit 65-64 ist dann halt schon mal eine Hausnummer. Und wie gesagt, so eine Schlussrunde, also gerade für ihn jetzt, ich meine, du sagst, er ist von hinten gekommen, ja, also er war im zweitletzten Flight, er hatte nur 2 Kollegen noch vor sich, die es einzuholen galt und vielleicht war es mental gut für ihn, nicht in Führung liegend auf die Schlussrunde zu gehen, das ist natürlich richtig, Aber er hat jetzt nicht wirklich viel Abstand gehabt zu diesen beiden. Aber er hat natürlich mit dieser Schlussrunde dann sich so richtig kontinuierlich abgesetzt.
Vor allen Dingen mit den Löchern 4 bis 9. Da hat er 5 Birdies gespielt auf diesen 6 Löchern. Und das hat ihn dann natürlich auch richtig, richtig nach vorne gebracht. Und letztlich auch der Konkurrenz so ein bisschen den Zahn gezogen. Auch seinem Flightpartner Xander Schauffele. Der hatte leider, der Titelverteidiger, nicht so einen ganz guten Tag.
Ja, kann man so sagen. Also Xander Schauffele hat gleich mal auf den Front 9 so richtig nachgelassen, freundlich formuliert leider. Der hat wirklich eine ganze Bogey-Serie gespielt. Das hat mir also wirklich sehr leid getan. Und davon hat er sich letztendlich dann auch nicht mehr erholt. Er hat sich ein bisschen gefangen, aber er hat von Loch 2 bis 6 5 Bogies in Serie gespielt. Und das im Schlussflight, wenn du eigentlich möglicherweise das Turnier gewinnen kannst und das Turnier ja schon gewonnen hast, wenn du Titelverteidiger bist. Insofern, das ist natürlich, ja, die Back 9 hat er sich wieder so ein bisschen, ja, wirklich erden können und hat dann nach einem weiteren Bogey auf der 11 dann noch ein Birdie spielen können auf der 12 und dann die Runde noch mit Pars zu Ende gebracht. Also so, dass er nicht noch weiter abgestürzt ist. Aber ein geteilter 21. Platz ist jetzt natürlich auch nicht irgendwie das Oberhighlight, nachdem er ja eben auf, nicht im Schlussflight, Entschuldigung, aber im zweitletzten Flight war, da mit Kevin Na und vom dritten Platz da jetzt wirklich natürlich genau die gleich guten Aussichten gehabt hätte, da noch nach vorne zu kommen.
Und Kevin Na, der hat es dann eben auf der Schluss 9 dann auch abgesichert. Birdie an der 10, Bogey an der 11, gut, kleiner Schönheitsfehler auf der Karte, aber an der 16 dann eben nochmal ein Birdie gespielt und damit diesen Vorsprung dann auch am Ende nach Hause gebracht. Was bedeutet denn dieser Sieg jetzt für ihn nach so langer Wartezeit? Das hat er auch den Kollegen von CBS erzählt.
Obviously a big confidence boost and it's nice to get that second trophy. I know I saw that trophy, you know, when I walked on the tee every day and I thought about how good it would look at home. But the most importantly today, I kept within myself. I never got ahead of myself. Maybe 17 a little bit, but you know, I was right there and things were just happening. And I, for some reason, I felt like it was my day. Maybe somebody up there looking out for me.
Höhere Mächte im Spiel, diese?
nein, glaube ich ja prinzipiell nicht so wirklich dran. Aber ich glaube, dass es einfach, ja, es gibt einfach Tage, an denen es funktioniert, an denen alles klappt. Und das war so einer bei Kevin Na. Und das hat er sich jetzt ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, wie lange das jetzt gedauert hat, dass der richtig gutes Golf spielen kann, war uns allen auch bekannt. Und ich glaube nicht, dass da höhere Mächte im Spiel waren, sondern dass es einfach, wie er es gesagt hat, es war einfach das Wochenende und auch vor allem der Finaltag, wo er bei sich war, wo er eben nicht, hat er gesagt, I didn't get ahead of me, so, also, dass er praktisch nicht, auch eben, dass die Nervosität nicht überhand nahm, dass du dann nicht dauernd dran denkst, oh, ich könnte ein Turnier gewinnen, sondern dass du wirklich dein Spiel durchziehst und das klingt so banal und ist halt doch so schwer und insofern ist es eine schwierige Aufgabe, so eine Schlussrunde so zu Ende zu bringen, wie er es jetzt gemacht hat. Natürlich hat er davon profitiert, dass die Kollegen ihm letztendlich nicht so viel Paroli geboten haben, was aber halt auch schwierig war, weil er halt wirklich davongezogen ist. Und wenn du halt schon so eine Frontline spielst, ist es halt schon mal eine Meldung an die Kollegen. Und die haben halt alle nicht irgendwie Birdie-Serien auf den Frontline spielen können. Mhm. Auch Kelly Kraft zum Beispiel hat auf den Frontline ein Bogey, ein Birdie zustande gebracht. Und auf der Back 9 dann nochmal 2 Bogies, 2 Birdies. Also das hat gerade mal so den Tagescore dann eben auf die 70, also auf Even Par dann gehievt. Das ist natürlich keine Runde, mit der du dann Kevin Na noch irgendwie einschüchtern kannst und dem noch irgendwie Paroli bieten kannst. Über Xander Schauffele haben wir schon gesprochen. Der hat sich ja komplett, also im Prinzip hat noch bevor Kevin Na seine Birdie-Serie angefangen hat, auf der Front 9 hat er ja mit seiner Bogie-Serie sich sowieso schon rausgeschossen. Also da kannst du dann eigentlich auch kein Comeback mehr erwarten auf den Back 9. Und insofern hat also Kevin Na die eigene Formstärke optimal auf den Platz gebracht. Aber natürlich, das ist immer so im Sport, da sind ja noch andere Leute dabei. Und wenn da andere Leute einen wahnsinnig fantastischen Tag haben, dann hast du halt da einen Zweikampf an der Spitze, der nicht mit 5 Schlägen Unterschied dann letztendlich sich zum Ende hin begibt, sondern dann ist das noch ein bisschen spannender. Und dann ergibt sich natürlich auch eine andere Dynamik, weil du dann nicht auf der Schlussrunde bist und weißt, okay, ich habe jetzt 3 Schläge Vorsprung, 4 Schläge Vorsprung, 5 Schläge Vorsprung, ich kann mir mal einen Bogey leisten, da. Sondern wenn du weißt, da sitzt dir die Konkurrenz im Nacken, dann wirkt sich das ja natürlich sofort aufs eigene Spiel aus, das ist ja klar. Aber wie gesagt, wenn die anderen da nicht großartig zünden, dann hat Kevin Na auf jeden Fall da die Chance beim Schopf ergriffen und hat eine tolle Schlussrunde gespielt und sich diesen Sieg sowas von verdient. Also die 5 Schläge Vorsprung sagen wirklich eigentlich alles in einem Feld mit ja genügend Kollegen drin, die wirklich auch entsprechend platziert sind in der Weltrangliste und wissen, wie Golfspielen geht und wie Golfturniere gewinnen geht. Also aus meiner Sicht wirklich Gratulation an Kevin Na. Er hat ja übrigens, er war ja total thrilled, weil er dann im Interview direkt nach der Runde war bei CBS und dann irgendwie gerade das Handy noch in der Hand hatte. Und dann wurde er von einem Moderatorin gefragt, von wem er dann jetzt gerade eine SMS bekommen hätte. Fand ich übrigens leicht indiskret, aber egal. Und er so, von Tiger Woods. Also das ist natürlich dann immer noch was mega Besonderes, klar, wenn dann der große Tiger nach der Runde dann eine SMS schickt und sagt, hey, gut gemacht. Und insofern denke ich, dass Kevin Na da sehr glücklich war.
Aber im Prinzip kann auch Kelly Kraft glücklich sein. Es war seine 3. Top-10-Platzierung in dieser Saison und der hatte ja nnicht gerade die besten letzten Wochen, hatte 7-mal den Cut bei seinen letzten 10 Starts verpasst. Also von daher für ihn am Ende auch ein positives Ergebnis und ein sehr positives Ergebnis auch für den geteilten 3. Brent Snedeker. Denn der hatte ja nur wirklich ein Jahr zum Vergessen, Desiree, im letzten Jahr viel mit Verletzungen zu tun gehabt und jetzt hat er sich durch diesen 3. Platz dann doch tatsächlich auch noch einen Platz bei The Open gesichert.
Genau, ich wusste, dass du mir das vorwegnimmst. Das ist natürlich auch immer was zu dieser Jahreszeit noch mitschwingt, nämlich die Open-Qualifikation und da ist Snedeker natürlich, glaube ich, sehr happy, würde ich jetzt mal implizieren, dass er die jetzt noch geschafft hat und du sagst es ganz richtig, der hatte echt eine längere Zeit zum wirklich Abhaken hinter sich und ist erstaunlich gut in Form zurzeit und hatte jetzt natürlich auch wieder gezeigt, die Schlussrunde war ganz toll, eine 64, hat er praktisch das gleiche Ergebnis gespielt wie Kevin Na, war halt nur deutlich weiter hinten schon im Vorfeld, weil er eben Freitag, Samstag 67, 70, das ist halt, hat halt nicht dem entsprochen, was Kevin Na schon vorher hingelegt hat und auch seine Kollegen. Aber Brent Snedeker hat da wirklich eine ganze Latte an Birdies da auf den Platz gebracht und eben nur 2 Bogies in der Schlussrunde jetzt. Also da würde ich tatsächlich sagen, da muss man jetzt langsam mal wieder ein Augenmerk drauf haben, weil der ist wirklich in der Form, in der er jetzt auch demnächst unter Umständen wieder Turniere gewinnen könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob das zwangsläufig bei den Open passieren wird. Das ist jetzt, würde ich jetzt Ihnen nicht unter meine Top-10-Tipps irgendwie nehmen. Einfach aufgrund der Platzstruktur, aufgrund dieses Links-Courses, der jetzt, den er zwar auch gut spielen kann, aber was es nicht seine absolute Spezialität ist. Aber Brent Snedeker ist also auf jeden Fall einer, auf den man jetzt mal wieder schauen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich, wenn er jetzt in Schwung gekommen ist, wirklich da wieder weiter oben festbeißt.
Und wer sich sowieso oben festbeißt auf der PGA Tour, das ist der junge Chilene Joachim Niemann. Der hat sich mal wieder in eine super Position in der Schlussrunde oder auf der Schlussrunde gebracht, hatte mit einer 63 gestartet. Du hattest es vorhin schon gesagt, eine 69 folgen lassen, dann kam am Moving Day die 72, da stürzte er so ein bisschen runter im Leaderboard, aber das Comeback folgte in Runde 4, eine 64 gespielt, 25 Plätze hoch im Leaderboard und plötzlich lag er auf dem geteilten 5. Platz. Also der Junge, der setzt sich da oben fest, das ist eigentlich der Nächste, der mal eigentlich dran wäre mit dem Sieg.
Ja, also vielleicht dauert es jetzt auch noch irgendwie eine Zeit lang. Es gibt ja die Jungs, die da irgendwie auftauchen und irgendwie relativ bald mit einem Sieg auf sich aufmerksam machen. Er arbeitet sich da im Moment ganz klar ran und er ist auf jeden Fall fällig, denke ich, irgendwann. Und ich glaube auch nicht, dass er irgendein One-Hit-Wonder ist, was in der nächsten Saison wieder von den Tableaus verschwinden wird. Dazu ist es einfach zu konstant, was er da macht. Dazu sind seine Statistiken zu gut. Statistiken sind natürlich nicht alles, aber er hat einfach ein unglaublich beständiges Spiel. Er kann sich da wirklich drauf verlassen, dass das Dinge auch funktionieren, dass auch, ich meine, natürlich sind da Tage dabei, wenn man jetzt mal seinen Moving Day nimmt, da hat er eben halt auch Greens in Regulation 61%, das war natürlich jetzt keine gute Statistik im Vergleich zu 89% dann am Sonntag. Natürlich sind da jetzt noch manchmal so ein bisschen Ausfallrunden drin, wobei die auch jetzt noch halbwegs im Rahmen sind. Und das ist ja auch das letztendlich, was du brauchst, um zu gewinnen, dass selbst wenn du einen schlechten Tag dabei hast unter den Vieren, also ich meine, idealerweise hast du das sowieso dann nicht, aber selbst wenn da einer dabei ist, der es nicht so hervorragend läuft, dass der den Score nicht gleich ganz so runterzieht, dass halt echt nichts mehr geht am Schlusstag. Und jetzt, also bei Joachim Niemann ist es wirklich so, der hat sich da extrem auf die Landkarte gespielt, auf die Landkarte des Golfpublikums und der Journalie sowieso. Natürlich, die Berichterstattung weiß eh, was an ihm da auch wirklich an Zukunftsversprechen auch da ist. Mhm. Und insofern freue ich mich da auf jedes Turnier, wo man ihn spielen sieht. Und man soll sowas ja A nicht beschreien und B nicht versuchen zu prophezeien, aber natürlich ist er ein Kandidat für einen Sieg, definitiv.
Und ein Kandidat, um drüber gesprochen zu bekommen hier in der Sendung, war auch Alex Chaker. Es gab 5 Spieler, die auf der Schlussrunde bogeyfrei geblieben sind. Joachim Niemann war einer davon, Alex Chaker war ein weiterer. Der hat eine 66 gespielt am Schlusstag, sich 25 Plätze im Leaderboard genauso wie Niemann verbessert. Bei Chaker landete das dann oder bedeutete das dann ein geteilter 13. Platz, eine Top 15 Platzierung für Alex Chaker mit 4 Runden unter 70.
Das ist das, was mich am meisten freut eigentlich daran. Top 15, okay, also geteilter 13. Platz ist wirklich ein super Ergebnis. Aber diese Konstanz wirklich, dass er eben keine Ausreißerrunde hatte, weil das bei ihm schon auch immer mal wieder passiert, dass dann halt, dass es an einer Runde lag. Das passiert auch nicht nur ihm, sondern weiten Teilen des Feldes. Und wenn du aber schaffst, da wirklich 68, 68, 69, 66 zu spielen, ist das eben eine sehr, sehr konstante Runde. Das Einzige, was man, nein, nicht was man ihm vorwerfen kann, aber was dann halt fehlt, um eine Top-10-Platzierung zu haben, sind dann halt im Schnitt noch niedrigere Scores, weil du einfach, darfst du erst nicht vergessen, dass das ein paar 70-Scores ist und deswegen also eine 68 natürlich jetzt nicht ewig viel unter Paar, sondern nur 2 unter Paar bedeutet. Und zum anderen ist es wirklich so, dass JK eben, ja, ich hatte schon gesagt, der hatte manchmal so Ausfallrunden und die waren jetzt nicht da. Aber wenn er das Ganze, das Niveau hält, ist er einfach immer ein Kandidat für die Top 20, Top 15. Und wenn dann mal das Wochenende kommt, wo es läuft, so wie es jetzt zum Beispiel bei Kevin Na lief, dann kann da eben unter Umständen auch mal ein Turniergewinn rausspringen. Das war jetzt bei Alex Chaker bei seinen Puerto Rico Open, an die wir uns immer noch erinnern können, als sein letzter PGA Tour Sieg oder sein einziger war, war es jetzt natürlich auch vom Feld her begünstigt, weil da ein großes Turnier noch nebenher gespielt wurde. Aber er ist einfach richtig konstant dabei und ist da eine wirklich verlässliche Größe und insofern Chapeau. Auch diese -9, die er da gespielt hat, musste erstmal spielen.
Definitiv. Gut unterwegs in der ersten Runde war auch Stefan Jäger. Das ließ dann leider in den Runden 2 bis 4 ein bisschen nach. Nach der 66 folgten 3-mal konstante 70, aber bedeutete am Ende immerhin den geteilten 47. Platz für Stefan Jäger und immerhin Preisgeld.
Ja, Preisgeld, Punkt 1 und enormer Erfahrungsgewinn, Punkt 2. Er hat da wirklich einen sehr, sehr guten ersten Tag hingelegt. Da war irgendwie noch irgendwie mehr drin. Da war er vielleicht auch noch locker. Ich habe keine Ahnung. Da hat er einen Eagle auch noch gespielt, zum Beispiel an der 12, was den Score natürlich dann gleich mal irgendwie nochmal begünstigt hat in die Minusrichtung. Und am zweiten Tag war es dann schon so ein bisschen, also diese 70 Scores von ihm sind an Tag 3 und 4 sehr langweilig erstritten mit jeweils 2 Birdies, 2 Bogies. Am zweiten Tag war halt so ein bisschen auf und ab, da hat er immerhin noch 3 Birdies gespielt, aber eben dann Double Bogey an der 13. Und das sind dann haben wir so Sachen, die natürlich dann Auswirkungen haben. Und dieser Course, wenn du dir dann wiederum die Karte anschaust von denen, die da ganz vorne sind, gibt natürlich ein anderes Ergebnis her. Ich meine, du musst sehen, dass ein Kevin Na über 4 Tage da einfach fast, also wirklich fast minus 20 spielt. Fast minus 20 heißt natürlich präzise gesagt minus 19, aber da geht halt schon wirklich ein absolut niedriges Ergebnis und ja, aber Stefan Jäger, wie gesagt, Punkte, Preisgeld und Erfahrung. Das geht ja wirklich drum, dass du dich da reinspielst in das Feld, dass du diese Plätze kennenlernst. Das ist immer noch Klassenziel und das hat er sehr, sehr gut umgesetzt.
Und er hat Phil Mickelson geschlagen, der landete am Ende auf dem geteilten 65. Platz. Und was daran bemerkenswert war, das besprechen wir auch gleich noch hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Kick and Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de. sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Desiree, ich hatte es eben vor der Pause angekündigt, Phil Mickelson, über den müssen wir noch sprechen. Geteilter 65. Platz, jetzt eigentlich nichts, was irgendwie eine große Erwähnung verdient. 66 zum Start, eine 69 dann eine 70, dann eine 74. Der Trend zeigte für Phil Mickelson nach unten, aber er hat mal wieder das gezeigt, wofür wir ihn mittlerweile ja nicht lieben, will ich nicht sagen, aber wofür er mittlerweile schon bekannt ist. Es gibt nämlich wieder Regelkunde mit Phil Mickelson.
Ja, im Prinzip müssen wir dankbar sein, weil ohne ihn würden wir da ja selten drauf zu sprechen kommen.
Ganz genau. Und diesmal war es ein Vorfall an der 7, für den Phil Mickelson mal wieder eine 2-Schlagstrafe bekommen hat. Was hat er gemacht? Er hat vor seiner Teebox gesehen, dass dort Fescue-Gras ein bisschen sehr hoch gewachsen war und er wollte gerne von der 7 einen flachen Schlag aufs Fairway bringen. Und dazu hat er sich dann gedacht, naja, trete ich das Fescue-Gras mal ein bisschen runter. Das ist aber nicht erlaubt.
Nein, und also selbst wenn du nicht der Mega-Regelpapst bist und nicht jede Anhang-Unterregel noch irgendwie im Kopf hast, wobei er diese Regel ganz sicher im Kopf hat, weißt du doch, dass du nicht, wenn du irgendwie im also natürlich war der Ball noch nicht im Spiel, der war erst aufgeteet, aber wenn du drauf und dran bist, eben deinen Ball zu bewegen und davor irgendwas platt trittst, dann verschaffst du dir doch einen Vorteil. Also das ist rein gefühlsmäßig schon, wie gesagt, da muss man die Regeln noch nicht kennen, für mich völlig unverständlich. Ich habe dieses Video gesehen und dachte nur so, was macht er denn da? Und witzigerweise war es aber, er hat es wohl auch wirklich überhaupt nicht überrissen selbst. Ja. Es war relativ unbewusst. Ich meine, man muss ihm ja nun nicht vorwerfen, dass er da alles mit böser Absicht macht. Und ist dann irgendwie darauf hingewiesen worden, so, und dann so, oh, habe ich da was falsch gemacht? Und hat dann selbst einen Regelhüter geholt und sowas. Also der Fortlauf war dann okay und alles gut und natürlich sportlich fair. Das ist ja eben dieses Wesen des Golfsports, dass du da zum Teil auch selbst dir Strafschläge geben lässt, wenn du merkst, dass du da ein Vergehen oder eben eine Regelverletzung begangen hast. Ich frage mich aber halt nur bei Phil Mickelson, ich meine, der ist keine 19 mehr, der ist schon so lange dabei in dem Geschäft, was ihn da geritten hat. Er weiß es wahrscheinlich selbst nicht. Vor allen Dingen der Witz wäre gewesen, er hätte einfach, also wenn er auftieht und sieht, dass da so ein paar Grashalme sind, und es waren ein paar Grashalme, entschuldige bitte, also auch ein Driving Iron fliegt nicht 1 Zentimeter über dem Boden lang. Also so ein bisschen Kürfchen kriegst du da. Also es war reine optische Irritation aus meiner Sicht, die ihn dazu veranlasst hat, das da platt zu trampeln. Aber wie gesagt, das ist auch kein Anfänger mehr. Und dann hätte er einfach umtehen können. Der hätte ja auch einfach, also da auf dem Abschlag war nicht überall so Grashalme im Weg. Er hätte halt sich irgendwie, also hätte, hat er halt nicht. Aber ich habe es mir verkniffen, ich bin ganz stolz. Ja. Heute keine, ja, egal. Das ist eben, also warum hat er nicht woanders aufgeteet? Aber das können wir uns alles fragen. Das war so eine typische für Mickelson Spontanhandlung, aber die hat ihn letztendlich da echt auch richtig, richtig Platzierung noch gekostet, weil ich meine, er hat, was ich dann bewundernswert fand, er hat ja dann abgeschlagen und gesagt, naja, holen wir uns dann den Regelhüter, schauen wir mal, ich schlage jetzt mal ab, wo ich mir gedacht habe, wow, okay, da würde ich jetzt also in diese Verwirrung nicht abschlagen wollen. Aber er hat natürlich dann für dieses Loch das Double Bogey kassiert, also eben wegen der Strafschläge und diese, ja, also ich meine, da lief es ja eh schon nicht. Davor hat er nur 2 Bogies gespielt, dann hat er immer in einer 9 Birdie gespielt, so ein bisschen Back-to-Back und an der 10 und an der 12 auch. Hätte man denken können, okay, aber dann war er natürlich auch schon sowieso zu weit weg. Ich meine, er war ja nie jetzt in Contention und hat dann die Runde, wie soll ich sagen, ja, standesgemäß in Anführungszeichen mit einer 6 auf einem Par 3 an der 18 beschlossen. Also nochmal ein totales Fill-the-Thrill-Loch, wo er also komplett irgendwie von der Bahn weg war und dann wieder zurück und dann übers Wasser und droppen musste praktisch und dann übers Wasser und Strafschläge und da. Also da hat er dann nochmal so richtig draufgepackt, von plus 1 an der 17 auf plus 4 an der 18. War alles ziemlich unglücklich. Ja, also ich ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Das wusste der Regelhüter, den er gefragt hat, auch erst nicht. Der musste sich auch erst nochmal erkundigen, was da jetzt genau Phase war. Der hatte den Schlag aber möglicherweise auch nicht gesehen. Und die beiden Kommentatoren der PGA Tour im Livestream, die konnten das auch noch nicht sofort zuordnen, kamen dann aber auch später drauf, dass es sich um Regel 13.2 gehandelt hat. Lage, Raum des beabsichtigten Stands oder Schwungs oder Spiellinie verbessern. In dem Fall griff diese Regel also und Phil Mickelson wurde wieder mit einer Zweischlagstrafe belegt. Wieder was gelernt. Danke, Phil. Aber vielleicht war Phil Mickelson auch gedanklich bei einer ganz anderen Geschichte, denn um ihn und um Tiger Woods herum, da ranken sich ja momentan auch Gerüchte, dass die beiden planen, ja, ein kleines Showmatch zu veranstalten, um schlappe 10 Millionen US-Dollar.
Ja, gut, ich meine, die Portokasse bei denen ist natürlich eine andere als bei mir. Meine beläuft sich auf 3 Briefmarken zurzeit, wegen dieser Sticker-Manager-Geschichte. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass Mickelson diese Idee wohl zuerst hatte, als die beiden zusammen mit Ricky Fowler eben beim Players Championship die ersten beiden Runden gespielt haben. Und und dann haben die halt irgendwie, also Tiger Woods oder auch sein Backoffice hat das jetzt noch gar nicht so viel kommentiert. Aber ich gehe jetzt mal von aus, wobei man weiß es immer nicht, aber dass Mickelson das nicht komplett aus der Hüfte schießt, ohne dass da ein gewisses Einverständnis besteht. Und also das ist natürlich eine riesen Fernsehgeschichte. Ich gehe ja wohl schwer davon aus, dass diese 10 Millionen Dollar natürlich dann irgendwie charity-mäßig verwertet werden. Die werden sich das ja hoffentlich nicht irgendwie in die eigene Tasche spielen. Das kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. Also ich gehe davon aus, dass das benutzt wird, um irgendeiner wohltätigen Organisation da was Gutes zukommen zu lassen. Alles andere wäre aus meiner Sicht also unverständlich. Mhm. Das ist natürlich dann, ich meine, wir wissen alle, wie die Medien reagieren auf Tiger Woods. Wir wissen alle, dass Phil Mickelson den gewissen Thrill natürlich ausübt und die beiden natürlich alte Kontrahenten früher verfeindet ohne Ende, hast du natürlich eine schöne Storyline. Ich bin jetzt mal böse und sag, dass du einen sportlichen Wert, vielleicht sogar einen höheren kriegst, wenn du zwei andere Golfspieler gegeneinander antreten lässt. Aber das weiß der auch nicht. Und natürlich können die beiden unglaubliches Golf spielen und dann sollen sie. Also wenn das für einen guten Zweck ist, bin ich dafür. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht der Fall sein, ist es totaler Schwachsinn. Aber das wird sicher so laufen.
Ich gehe auch davon aus, weil das Geld brauchen die beiden nicht. Von daher wird es wahrscheinlich auch in die Richtung gehen. Von Charity habe ich auch in dem Zusammenhang schon was gehört. Aber genaue Details sind eben auch noch nicht raus. Aber sobald die raus sind, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Und wir haben natürlich als Podcast heute noch viel mehr anzubieten. Denn wir gucken natürlich auch noch auf die European Tour, auf die LPGA Tour. Und da gab es ja auch noch einiges zu berichten. Bei der European Tour zum Beispiel, da ging es deutlich knapper zu als auf der PGA Tour in dieser Woche. Das gibt's auch noch hier bei uns auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und mit Desiree Wolf.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Nur Golf auf meinsportradio.de.
Die Irish Open im Ballyliffin Golf Club, die erlebten ein kleines Favoritensterben. 6 Spieler aus den Top 50 der Welt waren am Start, schafften aber nur 2 in den Cut, nämlich Rory McIlroy und John Rahm. McIlroy als Mitorganisator mit seiner Stiftung hat er das Turnier ja ausgerichtet, landete am Ende auf Platz 28. John Rahm, der mischte aber vorne mit, der Titelverteidiger, der sorgte auf der Schlussrunde auch nochmal für viel Spannung, aber die richtige Spannung brachten Russell Knox und Ryan Fox rein. Die kamen nämlich ins Playoff und am Ende gewann Russell Knox dieses Turnier aufgrund seiner Putting-Qualitäten. Ein Schotte siegte in Irland und die Deutschen, die fuhren mal wieder vorzeitig nach Hause. Einiges zu besprechen also auf der European Tour mit Desiree Wolf. Desiree, Russell Knox, kein Heimsieg, den könnte er nächste Woche in Schottland dann bei der Scottish Open feiern, aber ein Ausrufezeichen in Sachen Linksgolf und noch ein weiteres Ausrufezeichen.
Ja, definitiv. Und zwar ein ganz klares Ausrufezeichen in Richtung Ryder Cup. Wir haben ja schon den zweiten Platz letzte Woche in Paris bejubelt bei ihm. Und er ist einfach ein Spieler, der damit zurechtkommt, der mit so großen Turnieren auch zurechtkommt. Er hat, was ich ja übrigens leierkastenmäßig immer wieder predige, er hat natürlich auch viel PGA-Tour-Erfahrung, spielt da eben auch drüben. Und insofern ist das für mich ein ganz, ganz klarer Pick, beziehungsweise nicht Pick, ich gehe von außer Sicht da regulär für qualifiziert, für den Ryder Cup. Gerade wenn jetzt noch die Scottish Open anstehen, dann noch die Open. Es ist für mich immer noch im Nachhinein leicht unverständlich, warum er vor 2 Jahren nicht mitgenommen wurde. Da hatten wir die Situation, dass die Captain's Picks dann Lee Westwood und Martin Keimer waren und Russell Knox hatte eigentlich eine unfassbare Saisonendform. Und wurde dann zugunsten von mehr Erfahrung in Person eben von Westwood und Keimer zu Hause gelassen. Und hat sich ja im Nachhinein dann auch nicht irgendwie als wahnsinnig sinnbringend herausgestellt. Und ich denke, dass in diesem Team, was jetzt 2018 antreten wird und gerade wegen der Platzbeschaffenheit, die da eben in Versailles dann ja auch so ein bisschen Linkscourse technisch sein wird, ist Russell Knox ein ganz, ganz klarer Kandidat aus meiner Sicht.
Hat sich ja jetzt auch in The Bubble geschoben, ist momentan 11. dieses Ryder Cups Rankings aus europäischer Sicht. Also einer, der dann eben sich qualifizieren würde für einen Captain's Pick von Thomas Björn. Und der wird letzte Woche schon genau hingeguckt haben in Paris nach dem zweiten Platz von Russell Knox. Und in dieser Woche hat er das natürlich auch wieder aus nächster Nähe alles verfolgt und wird den Jungen sicher auf dem Zettel haben. Und mal gucken, wie es dann in der nächsten Woche für Russell Knox weitergeht. Aber lass uns erstmal zu Russell Knox weiter gucken. Der hatte nämlich vor allen Dingen dieses Turnier, ich hatte es am Ende ja gesagt oder am Anfang unseres Takes gesagt, aufgrund seiner Putting-Qualitäten gewonnen. Mit Ryan Fox war er bei minus 14 nach der regulären Runde und die beiden mussten dann ins Playoff-Loch. Da wurde die 18 nochmal gespielt. Schon an der 18 auf der regulären Runde, da hatte Russell Knox einen langen Putt gelocht und hatte da dann mit im Grunde dieses Stechen dann letztlich erzwungen, weil Ryan Fox mit dem kurzen Putt größere Probleme hatte und dann legte er im Playoff nochmal so einen langen Putt hin und sprach hinterher auch darüber bei den Kollegen der European Tour.
That was just luck to hole it twice. Yeah, I mean obviously feeling amazing. It's so hard to win tournaments and I mean the way I managed to do it, holding those two long putts. I mean it was just my time. I mean Ryan played incredible, obviously, and I mean that lip out on the last, I mean it felt for him, but I mean just like I said, it was my time. I feel very lucky.
Ja, Desiree, war es Glück oder war das einfach Können oder vielleicht auch bei Ryan Fox die Nerven? Gut, ein Lip out kann mal passieren, aber wenn du souverän zu Werke gehst, auch nicht unbedingt, weil der Putt doch recht kurz war.
Ja, also das war schon ein bisschen unglücklich. Also die Nerven spielen da mit Sicherheit eine Rolle. Der Putt von Russell Knox, mein Gott, ein Quäntchen Glück brauchst du immer, überall im Leben und auch im Golfsport, aber also es ist letztendlich ja, beim Golfen hast du halt einfach Tage, wo du absolut wie soll ich das sagen, wo die Putts so klar reingehen, wo du auch, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, wo ich wirklich die Puttlinie so genau vor mir sehe und dann machst du den und dann geht der auch so rein, wie du dir das vorgestellt hast und alles schick. Und du hast Tage, wo du eigentlich genau das Gleiche ja machst. Die machen das ja nun wirklich tagtäglich und für teuer Geld. Und irgendwie hast du den Touch nicht oder es ist ganz knapp. Also das, ich würde da nicht von Glück und Pech sprechen. Das ist einfach so. Du musst da auch mit leben. Ryan Fox muss da auch mit leben, so leid er mir tut, dass da eben dieser Putt an der 18 nicht reingegangen ist. Ja, aber ich meine, dafür hat er andere Tage, wo es bei ihm wieder läuft und bei den anderen nicht. Und das Putten ist halt so eine Geschichte und wenn du wie Russell Knox über eine Runde hinweg wirklich ganz, ganz, ganz genau spürst, aha, okay, ich bin total drauf, ich habe den Touch, das läuft heute, dann wird das quasi immer besser. Wenn du aber so gegen Ende hin denkst, so, oh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn du auch nur den Hauch einer Unsicherheit hast im Ansprechen von so einem Putt und von so einem Putt an der 18, und da kann mir keiner erzählen, dass bei Ryan Fox da nicht die Nerven auch ein ganz gewaltiges Stück noch mitspielen, dann ist so ein Putt halt auch mal ganz, ganz, ganz knapp daneben und das kann dann halt auslippen. Also es ist ja schade für ihn schön für Russell Knox, aber ich finde, Russell Knox hat sich das schon sehr verdient, was er da jetzt mit nach Hause genommen hat mit diesem Turniersieg.
Vor allen Dingen hatte er ab Loch 4 gewusst, ich kann heute hier noch gewinnen. Ich kann niedrig scoren, ich kann da oben noch mal rankommen. Ich kann diese 4 Plätze, die ich Rückstand habe, nach der dritten Runde tatsächlich noch aufholen. Diesen Gedanken hatte er nach dem Eagle an der 4.
I knew after I eagled the fourth hole, I had a chance. I hadn't missed a shot to that point. I knew I was swinging well. I knew I was going to make birdies. I had just a nice, calm, comfortable feeling. So I just put my head down, didn't really look at the board until right at the end. And fortunately, it was my time.
Ja, es war seine Zeit, auch wenn er einen Bogey auf der Back 9 kassierte. Das ließ ihn dann aber nicht wirklich aus dem Tritt kommen. Tolle 66er Runde, die dann am Ende auch den Turniersieg für ihn dann dank des Siegs im Playoff bedeutete. Desiree, es waren aber zwei Spanier, die dann auch nochmal richtig Dampf machten und richtig Druck machten auf Russell Knox und auf Ryan Fox. Das war nämlich zum einen Jorge Campillo, der am Ende Dritter wurde mit einem Schlag Rückstand, und der geteilte Vierte John Rahm, der Titelverteidiger. Auch der machte Druck. Lass uns zunächst über Campillo reden. Eine 65, das war die beste Runde des Tages.
Ja. Also die hat er wirklich ganz, ganz toll auf den Platz gezaubert. Übrigens noch mal kurz zu dem O-Ton. Also Entschuldigung, aber ein Eagle an der 4 ist jetzt nun wahrlich nichts Besonderes. Das haben nämlich alle drei Erstplatzierten gespielt. Das sieht in der Übersicht von den Scores wirklich ganz fantastisch aus, weil du so eine gelbe 3 hast untereinander bei Russell Knox, bei Ryan Fox und bei Jorge Campillo. Insofern, also natürlich ist das ein Kickstart, wenn du da einen Eagle spielst, aber hat ja auch bei den dreien offensichtlich dann für die Top 3 Platzierungen gereicht. Aber es sieht so lustig aus, weil es wirklich komplett das gleiche Ergebnis ist. Campillo hat seine Front 9 dann noch mit 4 weiteren Birdies geschmückt. Hat halt 2 Bogies gespielt auf der Back 9. Er hat übrigens noch mal einen Eagle hinterhergeschoben, dann an der 17. Auch ein weiteres Paar 5-Loch, wo er dann noch mal einen Eagle gespielt hat. Also es ist eine Riesenrunde mit dieser minus 7, aber hat es halt nicht mehr ganz rangeschafft an die, also Endergebnis minus 13, an die minus 14, die dann fürs Playoff gereicht hätten. Aber es war ganz, ganz knapp bei ihm. Und ebenso knapp war es bei John Rahm. Der wird sich im Nachhinein wahrscheinlich ganz, ganz schrecklich aufregen über seinen Triple Bogey an der 2. Ja. Das war halt einfach so ein richtiger Griff ins Klo, eine 7 bei einem Paar 4. Weil danach kannst du die Runde also als noch deutlich toller als die für Jorge Campillo bezeichnen.
Lassen wir ihn selber erzählen. Er hat die nämlich nochmal so zusammengefasst nach diesem Triple Bogey, was danach kam. Und das war wirklich klasse.
It was 9-under in the last 16 holes. What am I going to say? I mean, it's just, I missed a lot of shots today. I'm not going to lie, I missed a lot of shots. One of them caused me a triple bogey yet again, but, you know, with the ball out of bounds, what are you going to do? It's just, to be honest, to shoot 66, the way I played today from the spots I headed to today, you know, chipping in on 6, saving par on 9 from where I saved par, saving par on... where was it, 14 from where I saved par on the par 3 way long, and then make the putts I made. I mean, that up and down on 13 for birdie, it's just, it seemed quite unreal. Then there was a lot of good that came after that, you know. I mean, I played 16, 17, and 18 really, really good, also 15. But, man, I to be honest, I was just trying to get to double digits to finish as high as possible. But once I saw it roll in, I felt the way I felt. Made that birdie on 15, I'm like, you know, strong finish might actually scare the people ahead of me.
Und er hätte den People vor ihm dann auch sogar noch mehr Druck machen können an der 18, nämlich da hatte er die Möglichkeit vom Fairway beziehungsweise von aus weiter Entfernung mit einer Annäherung einzulochen. Wenn er den gelocht hätte, dann hätte er nämlich ebenfalls mit in diesem Stechen gesessen, aber hat nicht ganz geklappt, aber es hätte um ein Haar geklappt an der 18, und da gab es dann so Parallelen zum letzten Jahr, da hat er auch aus enormer Entfernung gelocht und damit den Grundstein zu seinem Turniersieg letztlich legen können. In diesem Jahr hat es nicht ganz geklappt. John Rahm über die 18.
I could see it rolling from the fairway and just tracking towards the hole, and you always hope, you know, at that point where it's gonna go left of the pin, in my view, it's gonna disappear. And I didn't know it hit the pin so at center and that it was that close from going in. You know, who knows, the guys at 13 can still make birdies and get to 14 and, you know, making it wouldn't have really won the tournament, but man, it would have been nice to actually, you know, wait around and see, because it's been a special day.
I mean, it's been a tough week.
Da hatte sein Caddy, glaube ich, zu ihm gesagt, wenn du den lochst, dann bist du vorne mit dabei, und er stellt sich hin und locht ihn fast, also fast auf Ansage.
Ja, ich meine, John Rahm ist natürlich ein mega Typ. Ich glaube, dass der auch jetzt wirklich so vor sich hin reift. Wir hatten ja in seinen Anfangsjahren, das klingt, als ob es 10 Jahre her wäre, also es ist erst Monate her sozusagen, aber wir haben am Anfang immer über sein doch eher negatives, also negative Emotionen zeigendes Verhalten auf dem Golfplatz auch schon ein bisschen geschimpft. Und also auch nicht nur im Sinne von schlechtes Vorbild, sondern auch im Sinne von sich selbst runterziehen. Wir hatten ja auch, wir haben aber auch drüber lachen können bei Runden, wo du ihn im Fernsehbild hast und denkst, okay, der spielt jetzt einen Triple Bogey nach dem anderen und dann gewinnt er das Turnier aus Versehen und ist halt nur nicht damit zufrieden, wie seine Schläge funktionieren. Ich glaube, er wird so langsam so ein bisschen ruhiger. Er ist immer noch John Rahm, das ist natürlich klar, aber er wird so langsam ein bisschen ruhiger, was dann letztendlich sein Turnierspielen wahrscheinlich noch mehr begünstigen sollte. Und dass er natürlich unglaubliche Schläge spielen kann, das wissen wir alle. Dass dieser Chip nicht reinging, gut, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war natürlich die Führung im Clubhaus minus 13. Das hätte dann eh nicht gereicht, sozusagen im Rückblick, das hat er auch schon angedeutet. Aber es ist natürlich eine Riesenshow, die er da geboten hat fürs Publikum. Die Leute sind auch abgegangen wie Schmitz Katze. Und sowas willst du halt auch sehen. Das sind Emotionen. Das ist dann nicht einfach so, da kommen zwei Leute aufs Schlussloch, der eine puttet rein, der andere nicht. Was jetzt übrigens, damit beziehe ich mich nicht auf Russell Knox und Brian Fox, um Gottes Willen. Aber wir haben ja, manchmal muss man jetzt ehrlicherweise sagen, Golfturnierverläufe, wo halt jemand wirklich sehr weit weg ist und wo es dann vielleicht nicht mehr so wahnsinnig aufregend ist. Ich meine, selbst dann gibt's ja meistens noch irgendwelche aufregenden kleinen Details. Aber in dem Fall war es so, dass John Rahm da eine richtige Show geboten hat. Wie gesagt, ich an seiner Stelle würde mir da einen Hintern beißen, dass ich dieses Triple Bogey gespielt hätte. Aber auch so kannst du natürlich nicht denken. Und der macht es ja genau richtig. Er sagt, hey, ich habe die letzten 16 Loch so und so viel unter Par gespielt. Wie viel? 9 unter Par. Und das ist super und darauf baue ich auf. Und für mich ist der also ganz klar ein Kandidat für demnächst wieder einen Turniersieg. Und dass wir ihn beim Ryder Cup sehen werden, steht außer Frage.
Definitiv. Man sieht ja auch dann bei solchen Turnieren manchmal neue Namen dann plötzlich auf dem Leaderboard aufpoppen. Eric van Rooyen zum Beispiel, der Südafrikaner, die haben wir jetzt auch noch nicht so oft da weit oben gesehen und auch noch nicht so auf dem Zettel gehabt. Aber ein geteilter 4. Platz, der kann sich auch für den erstmal sehen lassen. Hat ja auch gute Runden gespielt, vor allen Dingen Freitag mit der 65 und Samstag mit der 66. Auf der 4. Runde gab es noch eine 74, da ging es dann noch 3 Plätze runter, aber insgesamt, der war ja auch einer der Co-Leader, ein tolles Turnier von ihm.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir sehr sicher, dass er vor dem Turnier unterschrieben hätte, geteilter 4. zusammen mit John Rahm. Cool, nehme ich auf jeden Fall. Zahle ich sogar noch Geld für, in Anführungszeichen. Er kann natürlich mit dem Verlauf der Schlussrunde nicht zufrieden sein. Ich habe sowas fast befürchtet, weil er war da schon wirklich schön in Führung gelegen. Und also man hätte so erwarten können, dass er sich da den Turniersieg holt. Und ja, und die anderen um ihn rum sind halt durchgestartet mit mindestens minus 3, minus 4 bis hin zu minus 7 und er spielt halt eine plus 2. Das ist aber halt auch Lehrgeld, was du zahlen musst. Das klingt immer so arrogant, das soll es überhaupt nicht sein, aber es ist einfach wahnsinnig schwierig, mit diesem Druck dann im letzten Flight auf die Schlussrunde zu gehen und zu wissen, hey, ich könnte theoretisch heute mein erstes Turnier auf der European Tour gewinnen und dann auch gleich noch Rolex Series und gegen so ein Feld und alles irgendwie, alles cool und ja, und dann läuft's halt nicht so und das hast du dann richtig gemerkt, nachdem er die 3 Bogies auf der Frontline dann gespielt hat, war halt die Körpersprache auch im Eimer und er hat dann die Runde einfach nur noch nach Hause gerettet, was, also absolut, das ist auch schon eine Leistung, das hätte alles noch viel, viel schiefer gehen können sozusagen für ihn, aber ich denke, dass du da natürlich Samstag auf Sonntag schon eher davon träumst, diese Schlussrunde besser zu gestalten. Trotzdem kann er mit diesem Ergebnis absolut leben. Und ja, ich glaube, du brauchst einfach diese Erlebnisse, um an deinem mentalen Game irgendwie noch zu feilen, um zu merken, gut, okay, das hat jetzt nicht geklappt, da war ich zu sehr unter Druck, da habe ich mich davon zu sehr beeindrucken lassen. Und beim nächsten Turnier ist es dann vielleicht schon, kann er darauf schon aufbauen.
Also drücken wir ihm die Daumen, werden wir natürlich weiter verfolgen hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Über die geteilten 6. müssen wir noch sprechen. Torbjörn Olesen, der hat sich damit auch weiter ins Gespräch gebracht für den Captain's Pick beim Ryder Cup mit seinem geteilten 6. Platz zusammen mit Xander Lombard, Andy Sullivan und einem, den wir so lange schon nicht mehr da oben gesehen haben, der auch letzte Woche in Paris den Cut verpasst hat, der Masters-Sieger von 2016, Danny Willett, der kann immer noch Golf spielen, der kann auch immer noch putten und war selber so ein bisschen überrascht darüber, oder?
Ja, bei Danny Willett ist es wirklich ja, mysteriös letztendlich. Und wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, vielleicht auch nicht so mysteriös. Der ist einfach komplett kaputt gegangen an diesem Masters-Sieg, der ihm ja auch relativ, ich will nicht sagen, dass er dazu kam wie die Jungfrau zum Kind, aber das, der basiert ja nun mal, sagen wir es wie es ist, auf diesem Totalversagen von Jordan Spieth. Mhm. Und den hätte er sonst nicht geholt, auch wenn er natürlich trotzdem da ein fantastisches Finish hingelegt hat. Das soll es nicht abwerten. Aber das war vielleicht doch irgendwie ein Ticken mehr, als er eigentlich auch von sich selbst erwartet hat. Und der ganze Rummel, der danach dann kam und diese ganze Berichterstattung und diese Erwartungshaltung, jetzt kommt der Mastersieger und dann muss es halt auch gehen, hat ihn, glaube ich, komplett zerstört irgendwie. Also in seinem golferischen Wohlfühlbereich, den gab es dann irgendwie nicht mehr. Gut, dann hat natürlich also auch vielleicht ganz gut parallel dazu, das war ja auch das Thema mit der Geburt seines Kindes, die ja da auch noch eben über diesem Masters-Wochenende lag. Dann kam der Nachwuchs und das hat ihn vielleicht auch ein bisschen erden können, ihm vielleicht auch ein bisschen helfen können, aber natürlich jetzt kurzfristig auch sein Golfspiel nicht verbessert. Und ich glaube, jetzt sind wir langsam weit genug weg, ist genügend Gras in Form von weiteren Masters-Siegern jetzt drüber gewachsen, dass Danny Willett jetzt komplett wieder aus dem Off kommen kann und sich keiner in Anführungszeichen um ihn kümmert. Das stimmt natürlich nicht, aber wird sich immer jemand um ihn kümmern, weil diesen Masters-Sieg trägst du ja quasi mit dir rum wie das Jackett. Aber er kann das einfach lockerer aufspielen, er hat null Erwartungshaltung, es erwartet jetzt auch keiner von ihm zum Beispiel, dass er irgendwie, was weiß ich, ins Ryder Cup Team kommt oder sonst irgendwas, sondern er spielt einfach so vor sich hin und versucht seine Form zu finden und das gelingt ihm jetzt einfach und zwar eben abseits dieser Erwartungshaltung. Ich glaube, das war wirklich, dass Danny Willett ist kein Spieler, der damit zurechtkommt, da irgendwie im absoluten Blickpunkt des Interesses der Öffentlichkeit zu stehen.
Nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit und des Interesses waren auch leider die Deutschen bei der Irish Open. Max Kiefer am Ende 91. mit einer plus 3 am Cut gescheitert, 75 und 72 seine Rundenergebnisse. Marcel Siem nur 129. mit einer plus 6 vor dem Wochenende bereits ausgestiegen, 73 und 77 seine Rundenergebnisse. Besser lief's für die zwei Deutsche auf der Challenge Tour, nämlich bei der Prague Golf Challenge. Marcel Schneider geteilter 5., Florian Fritsch geteilter 3. und der Sieg, der ging an den Engländer Ben Stowe. Hätte für Marcel Schneider sogar noch ein bisschen mehr drin sein können, denn er war als Führender auf die Schlussrunde gegangen, hat sich da dann noch sein Score ein bisschen verschlechtert, sodass er am Ende mit dem geteilten 5. Platz aber sicherlich trotzdem zufrieden sein wird. Soweit zur European Tour und zur Challenge Tour hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, aber die Berichterstattung zur LPGA Tour, die haben wir natürlich auch noch und da gab es einen Paukenschlag beim Thornberry Creek LPGA Classic von Se-Jung Kim.
Kick in Rush, der Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Jetzt abonnieren in der meinsportradio.de App, bei iTunes und in deinem Lieblings-Podcatcher. Kick in Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Nur Golf auf meinsportradio.de.
Mit einem Paukenschlag endete die Thornberry Creek LPGA Classic in Wisconsin. Se-Jung Kim feierte ihren ersten Titel in diesem Jahr und hat damit in den letzten 4 Jahren immer mindestens ein Turnier auf der LPGA Tour gewonnen. Das gelang außer ihr nur Brooke Henderson. Doch noch viel bemerkenswerter war Kims Gesamtscore in Wisconsin. Mit 257 Schlägen verbesserte sie den Scoring-Record nach 72 Loch und spielte mit einer minus 31 das niedrigste Ergebnis aller Zeiten in Relation zu Par. Keine Frage, dass sie damit auch die Konkurrenz um Lichtjahre distanzierte. Carlotta Thiganda auf Platz 2 hatte 9 Schläge Rückstand, die geteilten 3. Anna Nordqvist, Emma Talley und Amy Young sogar 11 Schläge. Wir hören mal rein, was Se-Jung Kim über ihren Rekord bei den Kollegen der LPGA Tour sagte.
I know it's an incredible score. I would have never thought of I shoot the 31 under this way. I don't believe it. It's rear. It feel like on rear. Yeah.
Ja, fragen wir doch mal unsere Expertin Desiree Wolf. Was sagst du denn dazu? Also Se-Jung Kim, die war ja relativ sprachlos und relativ überwältigt. Minus 31, das ist ja auch eine Dimension, in das Scoring da gegangen ist. Ist auch schwer zu beschreiben.
Also ganz ehrlich, ich hätte auch nicht gedacht, dass sie das schafft. Also weil das ist ja, also dass sie das Turnier gewinnt, daran hatte ich jetzt wenig Zweifel, weil sie jetzt auch eine Spielerin ist, von der man weiß, dass sie mega nervenstark ist und dass sie, wenn sie so in Führung liegt, das dann schon irgendwie durchzieht. Aber ich hätte gedacht, also es ging ja nur noch um diesen Rekord. Und also sie hat natürlich auch am Samstag dann schon All-Time-Best nach 3 Runden gehabt. und war da ganz, ganz nah dran an dem Rekord schon. Und dann dachte ich mir, meine Güte, dann gehst du auf eine Schlussrunde und hast, und sei es auch nur von außen an dich herangetragen, aber hast die ganze Zeit so eine blöde Zahl irgendwie vor Augen, die es dann zu übertrumpfen gilt. Dann habe ich gedacht, okay, das wäre jetzt also genügend Psychomaterial, um da dann eine äußerst mediokre Schlussrunde zu spielen. Und Sehyeon Kim geht halt raus. Und wie gesagt, Bildmaterial haben wir ja keins. Ich habe es dann auf Twitter mitverfolgt und zwar auch wirklich quasi mitgefiebert, wo dann immer kam, okay, jetzt ist sie bei minus 27, sie hat den Rekord eingestellt. Da habe ich gedacht, na ja, gut, jetzt ist, das war ja schon auf Loch, was weiß ich, also auf den Front, nein, ganz früh. Na, ich dachte, na ja, wer weiß, und dann könnte sie noch einbrechen und so weiter. Also ich war da ungewöhnlich, weil wie gesagt, ich traue sehr, sehr viel zu, aber ich war ungewöhnlich pessimistisch und habe mir immer gedacht, na, wer weiß, ob das alles gut geht. Und dann hat die dieses Ding zerlegt und hat einfach nochmal eine makellose Schlussrunde gespielt. Das ist unglaublich verdient, weil diese Aneinanderreihung von niedrigen Ergebnissen, also vier so niedrige Scores, ich lehne mich mal am Fenster und sage, das sehen wir so schnell nicht wieder. Minus 31 ist wirklich fabelhaft. Diese minus 27 von Annika Sörenstam sind aus 2001. Also da sieht man jetzt schon, dass da lange Zeit nichts passiert ist in der Richtung. Und du kommst schon bei einem Turnier mal, wo man scoren kann, wo Birdie-Möglichkeiten wirklich in Hülle und Fülle vorhanden sind, kommst du schon mal in die niedrigen 20er, würde ich mal sagen. Die 27 ist schon eine Reifeleistung immer gewesen und zu Recht ein Rekord. Und diese minus 31, also ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Rekord für die Ewigkeit. Das ist im Sport ja dann immer meistens am nächsten Tag dann schon wieder pulverisiert. Aber es ist eine riesen Hausnummer und ich glaube nicht, dass da so schnell wieder eine Spielerin rankommt.
Und sie hat sich selber auch dazu geäußert. Sie hofft aber jedenfalls, dass dann die anderen mal was nachmachen können.
After I shoot the tie record with Annika Sörenstam, and after I set the new goals, and I really wanted to break up the course record, and then yeah, I did today. I'm very happy with that, and I hope the other girls break up the course record.
Ja, sie hatte den minus 27 Score ja von Annika Sörenstam ja auch schon mal eingestellt gehabt, aber jetzt eben den neuen dann ganz alleine eingestellt. Also Sehyeon Kim wirklich stark unterwegs und über das Spiel in dieser Woche hat sie sich auch nochmal geäußert.
Very special this week, because I'm really calm and comfortable and relaxed, except the last three hole. Yeah, but after I realized how to hit the ball, so striking well and the putting, everything really matching good, and I play, yeah, solid, yeah, it's kind of bam, yeah.
Nur die letzten drei Löcher, da hatte sie noch so ein bisschen Nervosität, aber dreimal Paar gespielt. Da ging alles gut für sie und da konnte dann auch diese Carlotta Thiganda nicht mehr rankommen, obwohl die noch die bessere Runde in der vierten Runde gespielt hat. Eine 64, aber die hatte vorher dann natürlich zu viele Schläge liegen lassen, konnte mit diesem soliden Ergebnis von Sehyeon Kim da nicht mithalten, obwohl auch ihr Ergebnis 65, 70, 67, 64 extrem gut ist.
Ja. Also erstens ist es sehr, sehr gut, zweitens ist die 64 ein tolles Ergebnis für die Schlussrunde und drittens liegt es ja nur an einem Double Bogey auf der 18, super ärgerlich, dass sie tatsächlich den Platzrekord nicht geschafft hat. Also sie war unterwegs, das hätte sonst geklappt, aber da hat sie natürlich dann nicht nur zwei, sondern vielleicht sogar drei Schläge verloren. Wenn sie die 18 dann noch im Birdie gespielt hätte oder zumindest im Paar gespielt hätte, wäre da noch was gegangen. Aber Riesenschlussrunde auf jeden Fall. Also sie hat das wirklich unglaubliche Birdies da auch gespielt, ganz, ganz stark gespielt. Sie ist ja auch so jemand, der sich reinspielt. Und ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf Sehyeon Kim, weil wir ja ganz oft über Schlussrunden sprechen und Schlussrunden dann über die Bühne bringen, wenn man in Führung liegt und so weiter. Und das ist aber halt auch dann eine mentale Steige, dass du sagst, na gut, das ist den Platzrekord, den Rekord von der Annika habe ich jetzt. Neues Ziel, ja gut, dann spiele ich jetzt hier Platzrekord. Nicht, dann muss ich gucken, dass ich den jetzt über die Runden bringe. Oder nicht, oh ja, hoffentlich behalte ich die Führung, sondern man spielt Platzrekord heute. Hat sie nicht geschafft, ist ja egal, aber das ist halt dann, das ist ein Ziel und ich unterstelle durchaus vielen Konkurrentinnen und auch Konkurrenten, vor allem, dass das halt vom Mindgame her dann halt nicht so funktioniert. Ich meine, sich das sagen, das kann man lernen von außen, aber da dann wirklich die Eier zu haben, das auch durchzuziehen, ist halt wirklich eine Qualität und Sehyeon Kim hat die definitiv diese Qualität und hat das auch schon oft gezeigt. Insofern ist das, also Turniersieg für mich null überraschend, dass sie diesen Rekord so dermaßen übertrumpft hat mit gleich vier Schlägen, hätte ich niemals gedacht und höchste Credits wirklich zu ihr, also finde ich ganz toll.
Definitiv. Und das stellt letztlich auch alles, was sonst noch passiert ist bei diesem Turnier, in den Schatten. Aber das ist aus deutscher Sicht schade, weil Sandra Gahl wieder eine gute Platzierung eingefahren hat. Am Ende ein geteilter 15. Platz. Kurz bevor sie dann in den Urlaub, in den verdienten Heimaturlaub nach Deutschland aufbricht. Also nochmal ein wirklich gutes Erfolgserlebnis für Sandra Gahl.
Ja, auf jeden Fall. Gut gespielt, gutes Ergebnis. Die 70 am Freitag war es, genau. War so ein bisschen, also ein für jetzt noch höhere war ja ein Mini-Downer, weil sie hat mit der 65 ja richtig losgelegt. Also sie hat mit einer 65 Eröffnungsrunde da wirklich gezeigt, oh, hallo. Wie gesagt, die 70 ist es gar nicht furchtbar, aber halt war so ein kleiner Runterzieher. Und jetzt hat sie aber dann 68, 69 das Wochenende halt natürlich nicht in den Dimensionen gespielt, in denen sich da Thiganda und Sejan Kim bewegt haben. Aber sie hat da mit einem geteilten 15. Platz zusammen, zum Beispiel mit Aria Yutanugan auch, oder Nana Kirst-Madsen, hat sie wirklich da eine gute, Inji Chun auch noch, genau, die waren zu viert, hat sie da wirklich ein sehr, sehr gutes Turnier hingelegt und kann da jetzt, glaube ich, wirklich ein bisschen Kopf freikriegen im Urlaub. Und dann schauen wir mal, wie es nach dem Urlaub weitergeht.
Das werden wir auf jeden Fall dann natürlich weiter überprüfen. Sofia Popov, auch ein guter Score am Ende, geteilter 35. Platz, unterstreicht mal wieder, dass sie sehr solide auf der LPGA-Tour unterwegs ist. Und sie unterstreicht damit, dass sie sich ja richtig in die LPGA-Tour reingearbeitet hat.
Ja, und das ist halt auch dann immer noch ein großer Sprung von der Symetra Tour, das ist ja die untergeordnete Damentour in den USA, zur LPGA Tour, und sich da festzusetzen ist durchaus schwierig, und also es ist dann auch nicht verwunderlich, wenn man dann da quasi Cuts in Serie verpasst. Und Sofia Popov hat jetzt einige Ergebnisse wirklich im Cut in guten Bereichen abgeliefert, geteilte 35. finde ich okay. Dass sie da jetzt halt in der Schlussrunde nur in Anführungszeichen eine 70er-Runde spielt, so what? Aber das ist einfach, sie hat konstant gespielt, das hast du schon so gesagt, und sie muss sich da einfach reinspielen, und du musst dich ja auch erst an diesen Wettbewerb gewöhnen, an das Niveau der Kolleginnen, die da noch unterwegs sind, und auch sie, ich meine, da geteilte 35. Platz, da ist eine Emily Pedersen, diese junge Dänin, die wir schon gut kennen, dann da ist Moria Yutanugan, also das sind jetzt auch nicht irgendwie Leute, die gar nicht wüssten, wie es geht, also du hast einfach das Problem ist, auf der LPGA-Tour trifft sich natürlich die komplette Weltelite der Damen, das ist ja klar, das ist ja auch das Schöne daran, aber da dann reinzustechen und da dann wirklich sich zu etablieren, ist durchaus eine Aufgabe, und ich finde, Sofia Popov löst es zurzeit sehr, sehr gut.
Also, und damit auch besser als Letizia Rath-Anderisa, die hat leider den Cut verpasst, aber naja, auch sie versucht sich da drüben auf der LPGA-Tour, und ich denke mal, irgendwann steht der Tropfen, höhlt den Stein, das haben wir bei anderen auch schon gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Und auch sie hat ja da schon Ergebnisse reingebracht. Das ist einfach, ja, ich meine, da einen Cut zu verpassen, ist natürlich ärgerlich für sie, aber du musst da erstmal ankommen. Und dass man da erstmal ankommen muss, haben wir ja auch bei unserer gefeaturten Spielerin von unserer Vorberichterstattung gesehen, bei Alexa Pano. Ich meine, die hat genauso den Cut verpasst, mit einem leicht besseren Ergebnis jetzt natürlich als Rasanderitha, aber auch bei ihr ist es so, dass du eben jetzt schon mal einen ersten Eindruck hast, dass eben mit ihren 13 Jahren auf der großen LPGA-Tour dann doch nochmal ein anderes Ding ist.
Ja, eine 75 zum Einstieg, dann eine 72, also eine Even-Par-Runde zum Ausstieg nach dem Freitag. Also nach der zweiten Runde hat sie den Cut verpasst. Aber das zeigt auf jeden Fall, sie weiß, wie man Golf spielt. Das haben wir ja in der Vorberichterstattung auch schon unterstreichen können. Und sie muss sich jetzt natürlich auch langsam ranarbeiten. War vielleicht auch ganz gut, dass sie jetzt nicht bei ihrem ersten großen Turnierstart gleich so durchgestartet ist, oder?
Ja, also gut im Sinne von ja, also ich glaube, das wäre für das Mindset einer 13-Jährigen ganz fatal, wenn sie jetzt auf die LPGA-Tour kommt und mit 13 Jahren da alles in Grund und Boden spielt, weil du dann überhaupt keine Relation mehr hast und weil du dann da, ja, also ich glaube, es ist viel, viel wichtiger. Ich meine, Golfen ist ja ein Sport, den du nicht bis 20 Jahre ausübst oder wo du nicht mit 24 weg bist vom Fenster, sondern Golfen ist ein Sport, wo du ja im Idealfall, gut, bei den Damen läuft es manchmal ein bisschen anders, wenn die dann schon früher rausgehen, aber wo du im Idealfall länger spielen möchtest und auch einfach die körperlichen Voraussetzungen dafür auch erhalten möchtest. Und ich finde es halt, ich bin generell kein Freund davon, Kinder hoch zu jazzen und dann als Kinderstar zu verbraten und hinterher fallen die dann in ein Riesenloch und werden womöglich, geht's in eine ganz andere Richtung, sondern ich fände es einfach sinnvoller, so jemanden dann behutsam aufzubauen und über die Jahre wachsen zu lassen. Ich meine, dass das natürlich immer wieder spektakulär ist, wenn die dann mit 17, 18, 19 da, ich meine, das haben wir oft genug, aber 17 ist nicht 13. Und ich denke, dass das schon mal vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass man weiß, okay, das ist vielleicht noch eine Nummer zu groß, macht aber auch gar nichts. Ich meine, es ist ja, sie hat ja immer noch sich da toll behauptet. Ich meine, sie ist ja sicher auf dem letzten Platz gelandet. Ja. Da waren noch einige dahinter und das sollte eine Motivation für sie sein, weiterzumachen, aber halt auch vielleicht so ein kleines Zeichen, dass die LPGA Tour vielleicht im Moment einfach noch eine Nummer zu groß ist.
Aber sie ist ja eben auch erst 13, da kann noch eine ganze Menge kommen und auch ihren Weg werden wir natürlich weiter verfolgen. Hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, hier kriegt ihr alles in Sachen PGA Tour, European Tour, LPGA Tour und was sonst noch in der Golfwelt so passiert bei uns. Wird es aufgearbeitet und ihr kriegt es auf die Ohren hier auf meinsportradio.de. Wenn euch das gefällt, bewertet uns gerne bei iTunes, schreibt uns eine Rezension, schreibt uns einen Kommentar unter unserem Beitrag auf unserer Webseite auf meinsportradio.de. Kontaktiert uns bei Twitter, bei Facebook, wo ihr mögt. Ihr könnt auf jeden Fall zu uns durchdringen und eure Wünsche und Anmerkungen an meinsportradio.de und an nurgolf einfach gerne bei uns abladen. Desiree, vielen Dank für diese Woche.
Gerne.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.